Ich begrüße euch ganz herzlich auch heute Nachmittag. Wenn auch ihr so gut gegessen habt wie ich, dann habt ihr eine schwere Zeit jetzt. Das Thema ist, ja, wie das hier steht, Stadtmission, eine oder keine neue Herausforderung. Ich möchte die Bibel aufschlagen und bei Apostelgeschichte 16, 17, 18 und 19 ein bisschen verweilen. Ich werde nicht alles vorlesen, aber in diesen Kapiteln beschreibt die Bibel die Mission von Paulus in den Städten. Und ich denke, da kann man jede Menge entdecken. Ich möchte zurückgehen zuerst in die Vergangenheit und einfach darüber sprechen, wie das damals lief. Und ich denke, wir werden manche sehr, sehr wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Und in der zweiten Hälfte meines Vortrages werde ich dann Statistiken über Deutschland zeigen, wo wir stehen in der Stadtmission. Wir haben eine Analyse in den vergangenen Wochen durchgeführt und wir haben alle deutschen Gemeinden untersucht, die in Großstädten sind, das heißt in Städten, die über 100.000 Einwohner haben. Und wir haben manche interessante Sachen entdeckt und ich möchte die mit euch teilen und einfach Schlussfolgerungen ziehen. Wir fangen mit dem biblischen Teil zuerst an. Apostelgeschichte Kapitel Vers 16 sehen wir, wie die Apostel unterwegs waren. Auch schon davor lesen wir über Antiochia. Das war der Ausgangspunkt für Paulus in seiner Mission. Dann kommt der Ruf nach Mazedonien. Und ich hatte mal das Vorrecht, diese Reise und manche Städte sogar öfters zu besuchen, wo damals Paulus unterwegs war. Ich habe so 5, 6 Jahre aus meinem Leben dieser Untersuchung gewidmet, wie damals die Mission verlief. Ich habe die Ausgrabungen besucht und ich wollte einfach verstehen, wie die Mission damals geschah. Und ich habe auch diese Städte besucht, Philippi zum Beispiel, ja, und auch Antiochien. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir zu Thessalonich und dann sehen wir, dass Paulus nach Berea geht und dann nach Athen und dann nach Korinth, ja, und dann kommt er nach Ephesus und er geht kurz zurück nach Antiochien, dann kommt er nach Ephesus. Wenn wir seine Geschichte untersuchen, dann entdecken wir etwas Interessantes, was Paulus in dem ersten Korintherbrief Kapitel 9 zusammenfasst. Wie vielfältig er in seiner Mission war. Er kommt nach Athen und er zitiert, wen zitiert er? Die großen Dichter und Philosophen. Ja, er kommt nach Korinth und wenn man die Hintergründe weiß, ja, dann entdeckt man da sehr, sehr interessante Themen in den Briefen von Paulus zum Beispiel an Korinth. Ja, Korinth war eine Stadt, die sehr reich war, eine der reichsten oder war vielleicht die reichste Stadt damals. Mummius hatte die Stadt zerstört und der Kaiser sagte ein paar Jahrzehnte später, wir brauchen diese Stadt. Korinth hatte 2 Häfen und stellt euch eine Stadt vor mit 2 Häfen. Durch dieses Handel ist Korinth dann sehr reich geworden. Der Kaiser hat selber für den Wiederaufbau bezahlt. Und vieles dafür getan, dass Korinth wieder belebt wird. Stellt euch vor, eine Stadt wird gebaut wie Korinth, so dass der Kaiser dafür alles zur Verfügung stellt, was man braucht. Und sie durften eine Stadt bauen, die sie nur träumen konnten. Was würdet ihr in einer Stadt haben wollen, wenn ihr das Vorrecht hättet, mal selber eine Stadt zu erträumen und aufzubauen, so dass jemand anders dafür bezahlt? Was würdet ihr in einer Stadt haben wollen? Eine tolle Chance, ja. Ist auch schön, mal ein eigenes Haus zu bauen, aber eine ganze Stadt, das ist noch schöner, oder? Ja. Damals, was die Korinther gebaut haben, ist ein bisschen vielleicht interessant für uns. Also wenn wir Korinth besuchen, wir merken gleich, wenn wir dort sind, dass die Menschen nicht sehr hochgebildet waren. Für Kultur haben sie ziemlich wenig getan, aber für Vergnügung sehr viel. Also Bordelle waren sehr viel und auch auf dem Akrokorinthos wurde ein Tempel für Aphrodite gebaut, wo 1000 Priesterinnen gedient haben. Das könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Auch in der Stadt gab es Bordellen und die Bevölkerung war eine sehr einfache Bevölkerung von der Ausbildung her, aber sie waren sehr reich. Jede Person hatte mindestens zwei Sklaven. Und die Leute mussten nicht viel arbeiten, sie haben einfach die Zeit dafür nutzen können, sich zu vergnügen und einfach nach Spaß und Lust zu leben. So war die Stadt Korinth und Paulus kommt in diese Stadt und wir sehen, dass er einfach erschüttert war und er wollte gleich weitergehen. Der Herr selber musste ihn überzeugen, er hat einen Traum von Gott bekommen. Er hat ihn angehalten und sagte, geh nicht weiter, fürchte dich nicht, sagt die Bibel in Kapitel 18, Vers 9 und 10, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das hat Paulus überzeugt, dass er dort bleibt und er ist geblieben und er hat dort wirklich eine Gemeinde gebaut. Aber danach ging er weiter nach Ephesus. Ephesus war eine ähnliche Stadt. Ich habe auch Ephesus mal besucht und ich habe da gesehen zum Beispiel, auch Ephesus hatte Bordellen und an der Straße sind Zeichen eingraviert worden, welche Richtung man gehen soll. Ich meine die Männer, damit man diese Stelle findet. Ja. Paulus kommt nach Ephesus und er empört sich auch über diese Stadt und er findet hier 12 Jünger, die noch nicht so durch den Heiligen Geist getauft worden sind und er beginnt dort mit den 12 Jüngern. Wenn wir alle diese Geschichten untersuchen, wir merken, wie wichtig für Gott die Städte sind. Er hält Paulus an, er gibt ihm einen Traum, er gibt ihm eine Offenbarung, er gibt ihm Unterweisungen, er leitet ihn, damit er die Städte erreicht. Und ich denke, es ist gut so und auch heutzutage, wir müssen die Wichtigkeit der Städtemission erkennen. Aber wie damals auch heute haben wir mit Stadtleben manche Probleme. Wie sieht das Leben in der Stadt aus? Heute Vormittag habe ich das Thema schon kurz angesprochen. Die Werte in der Stadt sind ganz anders als die Werte in der Gemeinde. So meistens. Aber diese Werte werden langsam auch übernommen, natürlich. Wir leben in einem Umfeld in der Stadt. Aber diese Werte sind ganz anders. Welche Werte sind in der Stadt sehr stark vorhanden? Welche Lebensstile kann man beobachten? Konsumermentalität zum Beispiel. Dass man in der Stadt sehr viel konsumieren kann, auch kulturmäßig und was das Einkaufen betrifft. Es gibt sehr, sehr viele Angebote. Und dann, wenn man schon einkaufen möchte, in der Stadt hat man ziemlich viele Angebote, die Menschen prägen. Und zum Beispiel, man sucht Aktionen, besondere Angebote, dass man günstiger einkaufen kann. Und wir merken, dass diese Angebote, dieses Stadtleben prägt die Menschen. Und sie kriegen mit uns als Kirche, die einen Lebensstil entwickelt hat, das ziemlich festgefahren ist, vielleicht man kann auch so sagen, wenn sie zu uns kommen, sie merken, dass wir ganz anders sind. Ich gebe dafür ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn es um Konsumermentalität geht und uns einkaufen. Also die Menschen suchen Angebote und oft kaufen sie dort ein, wo das günstiger ist. Wenn sie aber zu uns kommen, haben wir besondere Angebote. Zum Beispiel zu Weihnachten ist die Bedingung für Zugehörigkeit zur Gemeinde runtergesetzt. Wir brauchen nicht 28 Glaubenspunkte zu akzeptieren, sondern nur 14, 50% ja, Aktion, besonderes Angebot, ja, 50% wird von Glaubenspunkten von den 28 runtergesetzt und von 28 wird das auf 14 runtergesetzt und kurz vor Weihnachten taufen wir Leute auch mit 14. Habt ihr schon sowas gehört? Das geht auch nicht, ja. Wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, hat man sich dann gewöhnt, ich kaufe etwas und ich schicke das zurück oder ich gebe das zurück. Das heißt, diese Unverbindlichkeit. Ich will jetzt keinen Namen nennen, es gibt auch Online-Handel, also Firmen, die Angebote machen. Und wenn man einen Monat lang das Gekaufte benutzt hat, kann man die Sachen zurückschicken. Bei uns ist das Problem, dass man die Sache nicht so richtig ausprobieren kann. Man kommt zum Gottesdienst und entweder nimmt man daran teil und erlebt man den Gottesdienst so, wie er ist, aber es gibt nicht diese Unverbindlichkeit. Ich bringe das nach Hause, ich probiere das aus und wenn mir das gefällt, dann behalte ich das und wenn mir das nicht gefällt, dann gebe ich das zurück. Mit Glaubenssachen sieht das ein bisschen anders aus. Ich möchte mal die Frage stellen, also wie war es damals, können wir von Paulus etwas lernen? Wir sehen, dass bei diesen Städten die Lage ein bisschen anders war, aber für Paulus auch sehr fremd war und er hat diese Herausforderung auch wahrnehmen können, denn er hat sich sehr gut angepasst. Wir beobachten Paulus, wie er mit den Städten umgeht, zum Beispiel in Athen, dass er sich anpasst und dass er versucht, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und er gibt ihnen die Chance, einfach manches mit Gott zu erleben. Er öffnet sich, er geht eigentlich, wo beginnt eigentlich Paulus, wisst ihr das? In den Städten, wo hat er begonnen? Am Marktplatz. Nicht immer in Synagoge, manchmal in den Synagogen, aber sehr oft am Marktplatz begann er. Was heißt das? Er ging eigentlich immer dorthin, wo die Menschen waren, die eventuell interessiert gewesen sind. Und er beginnt eigentlich mit den Menschen. Er fängt dort an, wo die Menschen sind und er versucht, sie einfach zu begleiten. Das ist ein sehr wichtiger Prozess, den wir hier beobachten können. Paulus geht nach Berea, nach Korinth, nach Athen, nach Ephesus und überall, wo er Menschen findet, er begleitet sie sorgfältig auf ihrem Weg. Und das finde ich interessant. Für uns sieht die Sache ein bisschen schwieriger aus. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir nicht mehr hingehen, sondern einladen. Wir haben große Kirchen gebaut und Gebäude gebaut und der Stil, wie wir heute Mission gestalten, läuft nach einem anderen Paradigma ab. Damals war es so, Paulus hat Gemeinden gegründet, aber diese Gemeinden sahen ganz anders aus wie heute. Was für Gemeinden hat Paulus gegründet? Habt ihr schon eine Geschichte darüber gelesen, also was für Kapellen Paulus gebaut hat?
Hausgemeinden.
Aber keine Kapelle wurde gebaut. Wir lesen darüber keine Geschichte. Paulus hat Hausgemeinden gegründet, zum Beispiel in Rom lesen wir, also in dem Brief nach Rom beschreibt er, also grüßt er eigentlich die Leiter der Hausgemeinden. Es sind Hausgemeinden entstanden und sie haben natürlich einen Einfluss auf die Umgebung ausüben können. Aber sie haben keine großen Kapellen gebaut. Natürlich kamen sie auch in dem Tempel zusammen oder in Seelen, wo es möglich war, aber am wichtigsten waren die Hausgemeinden. Und dadurch war für die Menschen der Zugang zu der Gemeinde ganz einfach. Vielleicht hatten sie in der Nachbarschaft 2, 3, 4, 5 unterschiedliche Hausgemeinden. Diese Hausgemeinden waren überall vorhanden und der Zugang war sehr einfach. In der Hausgemeinde hatte man nicht das Problem, dass an dem Haus dasteht mit einem Tafel, ja, das ist hier eine Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten oder damals war es ein bisschen anders. Das war ein bisschen mehr anonym. Man konnte hineingehen, einfach erleben, was da läuft und ausprobieren und nach Hause gehen, darüber nachdenken. Eigentlich waren diese Hausgemeinden damals sehr modern. Das heißt, sehr dem angepasst, wie die Menschen etwas Neues akzeptieren konnten. Heute haben wir das Problem, dass wir große Kapellen bauen und alles läuft eigentlich, oder fast alles läuft in diesem Gebäude ab. Und das baut Barriere auf, weil die Menschen sofort das Gefühl haben, wenn ich da hingehe, dann ist das schon ein zu großer Schritt für mich. Und die Welt ist dort ziemlich anders, als ich das akzeptieren könnte. Und dadurch machen wir das für die Menschen auch schwieriger. Es gibt auch ein anderes Problem damit. Hausgemeinden zu vervielfältigen ist sehr einfach. Aber große Gemeinden zu multiplizieren ist viel schwieriger. Hausgemeinden können einfach wachsen, dadurch, dass man neue Hausgemeinden startet. Wenn 20 Leute zusammenkommen, hat man schon das Gefühl gehabt, wir sind viel, das Haus ist voll, wir sind erfolgreich. Wenn wir hier nur 20 Leute hätten in diesem Raum, hätten wir das Gefühl, ach, wir sind zu wenig. Ja, wir haben versagt. Ja, oft ist das Problem. Ich beobachte jetzt die Gemeinden in Deutschland. In den großen Städten haben wir das Problem, werde ich gleich zeigen, dass wir abnehmen, dass wir Gemeindeglieder verlieren, obwohl wir große Gebäude haben und die Kapelle wird immer mehr leer. Dadurch entsteht das Gefühl, wir haben ein Problem. Wir verlieren, wir sind ein bisschen Versager, Mission läuft nicht so gut, weil das Gebäude zu vieles bestimmt. Damals war das nicht so. Mehrere Hausgemeinden haben die Möglichkeit gehabt, einfach sich zu multiplizieren und neue Menschen anzuziehen. Jedes Mal, wenn diese Multiplikation geschah, hat man ein Erfolgserlebnis gehabt. Und das hat die Bewegung beflügelt. Und das hat sie unterstützt, auch darin, dass sie weiterhin motiviert arbeiten. Wir haben meistens 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude, die manchmal groß sind, und wir versuchen, diese Gebäude zu füllen. Und wir haben nicht das Erfolgserlebnis der Multiplikation, der Vielfältigung. Wenn wir die Plätze sehen, dass ziemlich viele leer sind, dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht so gut, wir haben vielleicht versagt, und dadurch ist das gesamte Erlebnis eigentlich ein bisschen negativer als damals. Durch diese Struktur, die damals nicht vorhanden war, haben wir für uns selber die Mission auch viel schwieriger gemacht. Es wäre ganz anders, wenn wir heute wieder diese Außenstellen hätten für die Gemeinschaft, diese Außenstellen der Hausgemeinde. Und es gibt viele Gemeinden, ich habe jahrelang daran gearbeitet und alle Möglichkeiten dafür benutzt, wachsende Gemeinden zu besuchen weltweit. Ich habe das in Europa gemacht, in Australien, in Neuseeland, in Amerika, auch in Afrika, und ich habe Untersuchungen gemacht. Ich habe über 200 Gemeinden untersucht und ich habe dort Fallstudien gemacht. Ich habe versucht, die Frage zu beantworten, wodurch wachsen Gemeinden, was ist da das Gemeinsame in den wachsenden Gemeinden, was tun sie. Und ich habe das entdeckt, dass die meisten Gemeinden, auch in Großstädten, die meisten Gemeinden, die wachsen, die Großgemeinden, sie haben diese Außenstellen wieder erstellt. Diese Stellen sind eigentlich die Hausgemeinde oder Hauskreise oder Kreise von Menschen, die regelmäßig zusammenkommen. Also mich hat zum Beispiel eine Gemeinde in Australien beeindruckt. Die Gemeinde ist sehr schnell gewachsen, von 60 auf etwa 800, 900, als ich dort war. In weniger als 10 Jahren, vielleicht 7, 8 Jahren, ist die Gemeinde so groß geworden. Ich habe den Prediger gefragt, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr? Und er sagte, unser Geheimnis ist, dass wir entdeckt haben, wie wichtig das ist, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, nicht nur in der Kapelle, wo wir im Gottesdienst, wo wir zusammenkommen, da haben wir viel zu wenig Zeit. Wir haben Hauskreise gegründet. Die Leute haben gesagt, wir haben keine Zeit für Hauskreise, wir finden kaum gemeinsame Termine. Dann haben wir gesagt, gut, dann ändern wir das System ein bisschen. Heutzutage schaffen wir das nicht mehr, mit 15 oder 20 Leuten zusammenzukommen. So, sie haben die Zahl der Menschen in den Gruppen auf 3 reduziert. Und sie haben Gruppen von 3 gegründet. Und jeder, der zu dieser Gemeinde gehört, muss in einer Gruppe Mitglied werden. Sonst kann er nicht Mitglied der Gemeinde werden. Und sie sagen, das hat mehrere Vorteile. Auf einer Seite, diese Gruppen treffen sich jede Woche oder sie telefonieren jede Woche. Und das ist dann Gemeinschaft. Sie unterstützen einander, sie beten füreinander und sie präsentieren auch Gemeinschaft in der Gesellschaft. Und er meinte, das ist ein Geheimnis unseres Wachstums dort. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, diese Offenheit, die sie präsentiert haben, wurde sehr reichlich belohnt, dadurch, dass die Gemeinde wachsen konnte. Wir haben diese Offenheit nicht mehr, weil wir so feste Strukturen haben. Wir haben etwas erfunden, das es gar nicht gibt. Ja, das ist christliches Leben, 2 Stunden pro Woche in einer Kapelle, wo wir kaum Zeit füreinander haben. Und das funktioniert nicht. Was wir hier bei Paulus sehen, in allen diesen Städten, da sind Hausgemeinden entstanden, Gruppen entstanden, Gruppierungen entstanden. Und Paulus hat zum Beispiel, was wir in Ephesus lesen, sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Er wollte nicht viele Menschen erreichen, sondern wenig Menschen erreichen, wie hier. Er hat 12 Leute getroffen. Ephesus war eine sehr, sehr große Stadt. Und damals wohnten über 200.000 Menschen in Ephesus. Eine große Stadt. Er kam dort an und er hat nicht gleich mit der Mission angefangen, sondern er hat dort 12 Jünger gefunden, 12 Menschen, die interessiert waren an dem Evangelium. Und er hat sie unterrichtet, ausgebildet, dann gingen sie los und Und in weniger Zeit, in einem Jahr, anderthalb Jahren, haben sie nicht nur Ephesus erreicht, sondern die gesamte Umgebung. Und ich habe dort gesehen, wie große Gemeinden dort entstanden sind. Und später haben sie, ab dem dritten Jahrhundert, haben sie auch angefangen, große Kapellen zu bauen. Und ja, das hat dann auch die Geschichte verändert. Ich denke, das sind wichtige Punkte hier. Ich empfehle euch, die Stellen durchzulesen und einfach darüber nachdenken, wie es damals lief und wie heute es eventuell anders sein könnte. Ich möchte jetzt kurz zu den Statistiken kommen und einfach darüber berichten, wie die Gemeinden in den Großstädten aussehen, und dann werden wir Schlussfolgerungen ziehen. Wir haben alle Gemeinden untersucht in diesen Großstädten, und die wachsenden Gemeinden sind 32 in Deutschland, und die Zusammensetzung ist: Kategorie 1, das sind die Städte über 1 Million, Kategorie 2, das sind die Städte zwischen 500.000 und 1 Million, und dazu gehört auch Stuttgart. Und Kategorie 3, das sind also Städte, die zwischen 100.000 und 500.000 Einwohner haben. Und wir sehen hier die wachsenden Gemeinden, die Zusammenstellung der wachsenden Gemeinden. Also 37% von der wachsenden Gemeinden kommt von Städten, die über 1 Million Einwohner haben, 45% von Städten, die über 500.000 haben, und der Rest ist darunter. Und das sind die schrumpfenden Gemeinden. Wir haben 56 schrumpfende Gemeinden. Das ist eigentlich, da sind die Kleinstgemeinden, Kleinstädte nicht dabei, weil das zu viel gewesen wäre. Aber die Zahlen, also die Verhältnisse sind repräsentativ. Wir haben die Untersuchung repräsentativ gestaltet. Dann haben wir Frage gestellt, also wie entsteht Wachstum in diesen Gemeinden? Entsteht Wachstum durch Taufe, Bekehrung oder dadurch, dass da Leute in die Stadt gezogen sind? Und hier könnt ihr sehen, dass 69% von wachsenden Gemeinden eigentlich durch externen Zugang gewachsen ist, das heißt durch Taufe oder durch Aufnahme. Und 31% der Gemeinden sind durch Briefwechsel gewachsen, das heißt durch Zuzug sind sie gewachsen. Jetzt möchte ich mal die Frage stellen, also in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Und man kann sehen, hier, das sind Gemeinden oben, die mehr als 120 Gemeindeglieder haben. Das sind die Größtgemeinden, das sind große Gemeinden zwischen 51 und 120. Das sind die Gemeinden zwischen 20 und 50 und Gemeinden unter 20. Ja. Und grün sind die wachsenden Gemeinden, blau sind die schrumpfenden Gemeinden, und oder rot sind die schrumpfenden Gemeinden, und blau, das ist die Gesamtzahl. Und hier sehen wir die Verhältnisse, dass ungefähr zweimal so groß ist die Zahl der Gemeinden, die schrumpfen oder abnehmen, als der Gemeinden, die wachsen, hier in diesen beiden Kategorien. Und wenn wir das hier sehen, dann ist das Bild ein bisschen klarer. Grün sind die wachsenden Gemeinden, rot sind die nicht wachsen. Und das ist Gesamtzahl. Und jetzt untersuchen wir, wie das in den Großstädten aussieht. Gemeinden in Millionenstädten. Wir sehen hier das ähnlich. Ja. Sieht so aus. Ungefähr 50% der Gemeinden wächst, oder ein bisschen weniger als 50%. Ich denke, vielleicht 40%. Der Rest wächst nicht. Und das sind hier die Gemeinden, die in Städten sind wie Stuttgart zum Beispiel. Das sind Gemeinden in mittelgroßen Großstädten. Und wir sehen hier bei großen Gemeinden, dass sie ziemlich viel verlieren. Und wir sehen, dass Gemeinden, die zwischen 20 und 50 sind, sieht es viel besser aus. Ja, das ist keine Ermutigung für euch hier in Stuttgart, dass die Gemeinde schrumpfen sollte, bis man diese Zahl erreicht. Ja. Aber man sieht also eigentlich, dass je kleiner eine Gemeinde ist, desto größer ist die Chance für Wachstum scheinbar, wenn man das untersucht hier. Man sieht das hier ganz klar, dass die mittelgroßen Gemeinden eher wachsen als die großen Gemeinden. Und diese kleine Gemeinde, es gibt nur wenige. Ich denke, statistisch sind das nur zwei, und sie nehmen nicht ab, und dadurch haben wir hier das Ergebnis, dass sie nur grün sind, wachsen, aber das bedeutet noch nicht viel. Gemeinden in kleinen Großstädten, und hier sehen wir ein ziemlich schwarzes Bild. dass Gemeinden, die in kleineren Großstädten sind, das heißt zwischen 100.000 und 500.000, die haben eher ein ziemlich großes Problem. Wir sehen, dass sie abnehmen, und wenn es so weitergeht und keine Lösung gefunden wird, dann werden sie eventuell bald, also viele Gemeinden werden bald verschwinden. Ja, und das zeigt, wie ernst eigentlich die Frage nach der Mission ist. Wachstum nach Kategorien, und ihr könnt hier auch Stuttgart sehen und auch manche anderen Gemeinden. Wir haben die Frage gestellt, also in den 10 Jahren zwischen 2003 und 2013, wie sieht das mit dem Wachstum aus? Und wir sehen hier, dass manche Gemeinden gewachsen sind. Die Frage ist natürlich, wodurch sind sie gewachsen? Ist das ein natürliches Wachstum, durch Taufe oder durch Zuzug? Das haben wir auch untersucht, aber das kommt später. Stuttgart hat in diesen 10 Jahren fast 22% verloren, was ja sehr viel ist. Also ein Fünfter in 10 Jahren. Deswegen habe ich am Vormittag gesagt, noch 40 Jahren, wenn es so weitergeht. Ja, und das sieht hier ziemlich traurig aus. Und ja, Transferbalanzkategorie, hier sieht man also, wie viele sind zugezogen, wie viele sind weggegangen. Und hier sieht man auch die Ursache in Stuttgart, dass Stuttgart ziemlich viele verloren hat, dadurch, dass man, ich dachte eigentlich, dass Stuttgart eher Menschen anzieht hier. Aber geht das, also ich denke, Mercedes ist hier, ja. Geht das Mercedes nicht so gut, oder? Ja, woran liegt das eigentlich, ja? Ich dachte so, die meisten Großstädte wachsen durch Zuzug, das seht ihr auch, ja. Was ist hier so schlimm in Stuttgart? Ihr seht also, die anderen Städte wachsen die meisten oder verlieren kaum, aber bei Stuttgart sehen wir, dass die Gemeinde Stuttgart ziemlich viele verloren hat. Die Frage müsste man beantworten, also fühlen sich die Glieder nicht so wohl und gehen sie zu anderen Gemeinden in die Umgebung, oder das ist eine ernsthafte Frage hier, weil das oft damit eventuell zusammenhängen kann. Eine Gemeindeatmosphäre, ich kenne die Gemeinde nicht, so, deswegen kann ich frei reden, ja. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass da was passiert ist und die Atmosphäre nicht so gut ist und die Geschwister ziehen weg in die umliegenden Gemeinden. Oder ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ich denke, es wäre gut, im Ausschuss darüber nachzudenken und die Frage zu stellen, was geschieht hier, warum verliert die Gemeinde so viel hier in Stuttgart. Geschlechtsverteilung der Gemeindeglieder. Wir haben die Frage gestellt, wie sieht das mit den Gemeindegliedern aus? Also, und das ist, opa. Ist weitergesprungen. Und wir sehen, dass die Mehrheit, ja, was sehen wir? Wir könnten auch hier zählen, wer sind mehr, die Männer oder die Frauen heute Nachmittag? Ich habe den Eindruck, dass die Zusammenstellung ungefähr ähnlich ist. Ja, man müsste mal gucken, ja. Dass die Gemeinschaft mehr Frauen erreicht, also die Frauen sind in Mehrheit, ja, in fast 2/3 Mehrheit sind sie als die Männer. Und darüber müsste man auch eine Frage stellen, ja, warum das so geschieht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass unsere Programme eher für Frauen gut sind und nicht für Männer. Ich habe mal vor 2 Jahren in Amerika Gespräche darüber geführt. Also die nordamerikanische Division wollte neue Gemeinden starten, gründen. Und sie haben das Problem entdeckt, dass meistens die Frauen zu den Veranstaltungen kommen. Sie haben 70-80% Frauen gehabt in den Veranstaltungen und sie haben die Männer kaum erreicht. Wir haben dasselbe Problem auch in Afrika. Also wenn wir eine Veranstaltung durchführen, dann müssen wir darauf achten, dass auch Männer dabei sind. In Afrika kommen fast alle Frauen und die Männer kommen selten. Man muss dafür wirklich arbeiten, hart arbeiten, dass man auch die Männer ansprechen kann. Und in Amerika haben sie das auch getan. Sie haben darüber nachgedacht, sie haben es untersucht und sie haben festgestellt, unsere Programme sind so organisiert, so ausgerichtet, dass wir eher die Frauen erreichen. So, für wen ist es besser, sich hinzusetzen, eventuell Händchen halten und sich unterhalten, über Themen zu sprechen, abstrakte Themen zu reden, singen? Für wen ist es besser, für Frauen oder für Männer? Die Brüder in der nordamerikanischen Division haben erkannt, dass wenn sie die Männer erreichen wollen, dann müssen sie manches ändern. Die Männer sind eher visuell. Und sie brauchen auch Bilder. Und sie haben dann die PowerPoints eingeführt. Auch die Lieder und alles wird mit PowerPoints visuell illustriert. Auch die Bilder haben sie so zusammengestellt, dass sie auch für Männer akzeptierbar sind. Und sie haben auch die Lieder so zusammengestellt, dass man nicht nur Lieder singt, die so gefühlsmäßig eher für ein Geschlecht besonders gut ist, sondern dass es ausgeglichen wird. Und sie haben tatsächlich eine große Veränderung in diesen Projekten erreichen können, dadurch, dass sie das angepasst haben. Ich denke, wir müssen auch die Frage stellen. Ich wurde gewarnt, dass diese Gemeinde ist eine Gemeinde des Wortes. Ich soll nicht so viel PowerPoints zeigen, aber wenn ihr mir vergeben könnt, ich zeige doch PowerPoints heute den ganzen Tag. Ja. Nicht nur deswegen, damit ich auch die Männer ansprechen kann, sondern überhaupt, das ist ein Thema, wo es besser ist, PowerPoints zu haben. Aber ich denke, besonders in den Städten, in Dorfmission ist eine andere Frage, aber in den Städten muss man eigentlich darauf achten, also wen man erreichen möchte und wie man Gemeindeleben gestaltet. Wir haben sehr, sehr viele Programme, die für Frauen gut sind, aber sehr wenige Programme für Männer, die Männer ansprechen könnten. Die Altersverteilung haben wir auch untersucht. Das ist jetzt teilweise deutschlandweit, teilweise kommt das von Beispielsvereinigungen, diese Statistiken. Wir sehen, dass 61% über 50 ist. Ja, 61% ist über 50. Das heißt, dass wir langsam Probleme mit der Altersstruktur bekommen in der Gemeinde. Darüber werde ich noch sprechen. Und wir haben auch noch festgestellt, dass die Verteilung der Jugendlichen nicht gleichmäßig ist. In vielen Gemeinden hat man viele Jugendliche, also 50 Gemeinden haben 73% der Jugendlichen im Alter von 21 bis 40. Ja, und der Rest verteilt sich in 101 Gemeinden, in einer Beispielsvereinigung. Und mein Eindruck ist, wir haben das noch nicht in ganz Deutschland untersuchen können, aber das ist gleich in den untersuchten Vereinigungen, dass die Verteilung der Jugendlichen auch problematisch ist. Also es gibt eine stärkere Konzentration in weniger Gemeinden und der Rest der Gemeinden hat kaum Jugendlichen oder nur einzelne Jugendlichen. Und das ist ein Problem für sie, weil sie keine Möglichkeit haben, in ihrer Altersgruppe Gemeinschaft zu erleben. Und dadurch verlieren wir eventuell später auch sie. Wo suchen sie dann Gemeinschaft mit ihrer Altersgruppe? Wahrscheinlich außerhalb der Gemeinde. Und dadurch verlieren sie die Gemeinde. Das ist die Alterspyramide von einer Beispielsvereinigung, aber das ist auch ganz Deutschland ähnlich. Wir sehen, dass die Frauen überrepräsentiert sind und die Männer unterrepräsentiert sind. Und die Veralterung bedeutet auch eine Gefährdung für unsere Gemeinschaft. Ich denke, man kann hier sehen, dass zum Beispiel in dieser Vereinigung, wenn wir das hier zusammenrechnen, über 50, wie viel Prozent sind das? Etwa 60%, ja, auf dieser Seite, 60% überwiegend Frauen. Und das ist traurig, dass wir, wenn wir hier untersuchen, unter 40 haben wir eigentlich ein bisschen mehr als 20%. Und hier in dieser jüngeren Generation sieht es noch schlimmer aus. Wie sieht das in der Welt aus? Das ist die Bevölkerungsstruktur in ganz Deutschland. Und das zeigt wiederum ein Problem, auch in den Städten. Ihr kennt wahrscheinlich das Problem der Veralterung in Gesamtdeutschland auch. Ja. Das bedeutet eigentlich, dass wir immer weniger Jugendlichen haben und die Veralterung bereitet Schwierigkeiten auch in der Sozialfürsorge, auch in Rentenangelegenheiten. Und das zeigt eigentlich, dass wir eine wachsende Herausforderung haben. Heute Nachmittag in der zweiten Stunde werde ich über Bekehrungsfragen noch sprechen. Da sehen wir, dass wir eigentlich das Problem haben, dass wir von dem hier, von diesen Gruppen kaum Leute taufen. Wir taufen eigentlich fast nur Jugendlichen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Und den Rest, wovon eigentlich die Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft besteht, erreichen wir kaum. Das heißt, Erwachsene erreichen wir kaum und Jugendliche erreichen wir eher. Aber Jugendliche, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Aber sie werden immer weniger in Deutschland. Das heißt, die Zielgruppe, wo wir ziemlich gut sind, schrumpft. Ja, und die Gruppe, die wir kaum erreichen, wächst. Ja, mit uns auch zusammen. Auch wir werden älter. Und das bereitet eigentlich eine ziemlich große Herausforderung der Gemeinschaft. Taufalter, das wollte ich zeigen, damit ich das begründe, was ich vorhin gesagt habe. In welchem Alter taufen wir Menschen? Wir sehen, dass die Gesellschaft immer älter wird, aber wir sehen auch, dass wir eigentlich diejenigen, die über 40 sind, kaum mehr erreichen. Ja, wir erreichen eher diejenigen, die unter 40 sind und in der Gemeinde aufwachsen. Und wir haben auch die Entdeckung gemacht, dass Kinder von adventistischen Eltern, wenn sie sich bis zum Lebensalter 20, 23 nicht taufen lassen, werden sie wahrscheinlich nie mehr getauft. Ja. Also Kinder von adventistischen Familien, die in der Gemeinde aufwachsen, entweder werden sie unter dem Alter von 20, 23 getauft oder werden sie nie mehr, nicht mehr getauft. Das heißt, sie verlassen die Gemeinde. Und andere Menschen, also von anderen Altersgruppen, erreichen wir kaum. Und dann kommen wir, das habe ich drin gelassen für mich, damit ich das nicht vergesse, was wir noch entdeckt haben, dass wir sehr viele Frauen in der Gemeinde haben, die ihre Männer nicht in der Gemeinde, deren Männer nicht in der Gemeinde sind. Ja, und das sind ungefähr das über 10, 15 Prozent der Gemeindeglieder gesamt. Sie haben ihre Männer nicht in der Gemeinde, aber sie sind in der Gemeinde, aber sie sind alleine eventuell in der Gemeinde, nicht mit den Männern. Das ist eine ziemlich große Gruppe, die eine große Herausforderung bedeutet eigentlich für sie und auch für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und ich denke, wir müssen an sie besonders denken. Ich kenne die Gemeinde nicht, aber ich gehe davon aus, dass diese Problematik auch hier vorhanden ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass der Ausschuss der Gemeinde auch über diese Leute nachdenkt, die regelmäßig darum kämpfen müssen, dass sie den Weg zur Gemeinde am Sabbatvormittag aufschlagen dürfen, ja, weil die Männer eventuell dagegen sind. Ja. Und eine Zusammenfassung der Situation von Gemeinden, von zwei Vereinigungen. Ich habe in Süddeutschland noch nicht genug Daten dafür erhalten, aber in Norddeutschland haben wir dafür Daten. Aber ich denke, das sind ja, Statistiken, die vieles sagen. Wir haben untersucht, wie gesund die Gemeinden sind und ob sie wachsen. Und wir haben zwei Faktoren untersucht. Wachsen die Gemeinden und wie gesund ist die Altersstruktur der Gemeinde? Und anhand der zwei Kriterien vier Kriterien haben wir sie in vier Gruppen aufgeteilt. Gemeinden mit gesunden Gesamtstruktur, leicht gefährdete Gemeinden, gefährdete Gemeinden, stark gefährdete Gemeinden wegen Altersstruktur und Wachstumsprobleme. Dafür haben wir eigentlich die Statistiken von 10 Jahren untersucht. Und wir haben ja hier gesehen, dass hier zum Beispiel in BMV sind 47% stark gefährdet und dann 26% gefährdet und 12% sind leicht gefährdet und 15% können als gesund betrachtet werden. Das heißt, ihre Altersstruktur ist gesund und sie wachsen. Und in Niedersachsen Vereinigung waren das 30% sind stark gefährdet, 33% sind gefährdet, 16% sind leicht gefährdet und 21% können als gesund betrachtet werden. Das zeigt eigentlich, dass unsere Gemeinden eine ziemlich hohe, große Herausforderung erleben und wir leben in einer Zeit, wo die Frage, was tun wir mit diesen Gemeinden, eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Ich denke, ich gehe davon aus, dass die Zukunft unserer Gemeinschaft in den nächsten 10 Jahren ausschlaggebend beeinflusst wird davon, was wir jetzt mit der Situation anfangen, hier in Deutschland. Und ich denke, wir stehen vor sehr, sehr wichtigen Entscheidungen. Was können wir über die Gesellschaft sagen? Ich habe mal die Frage gestellt, wie gehen wir mit der Gesellschaft tun. Wir denken oft, dass wir damit Probleme haben, dass die Gesellschaft nicht mehr erreicht werden kann, dass die Leute nicht interessiert sind. Ich habe mal einfach nachgefragt, also wie sieht die Lage aus? Ja, glauben Sie an einen Gott? Was denkt ihr, wie viele sagen ja? Ich habe schon eingeblendet. 20%? 40%? Ja. Ist erstaunlich. Ja, in Deutschland, Gesamtdeutschland, 58%. In Westdeutschland 67%. Ja, in Ostdeutschland 25%. Nein, ja. In Gesamtdeutschland 38%. In Westdeutschland, also in dem westlichen Teil, 29% und in Ostdeutschland 73%. Das zeigt eigentlich, dass in Ostdeutschland die Herausforderung wirklich groß ist. Also ich könnte euch Geschichten darüber erzählen, wirklich. Also die Menschen sind wirklich sehr atheistisch geprägt, aber in Westdeutschland, wir sehen, dass da eigentlich eine ziemlich große Offenheit diesbezüglich vorhanden ist. Warum können wir mit ihnen dann nicht ins Gespräch kommen? Also warum ist das kein verbindendes Element dann? Deswegen, weil in dieser Gesellschaft, in der heutigen Zeit, diese Frage der Religiosität sich in die Privatsphäre zurückgezogen hat. Man spricht darüber nicht mehr, es sei denn, du mein Freund bist. Ja? Ich gehe nicht mehr zu Veranstaltungen, weil man kaum mehr auf diesem Weg Neues lernen möchte. Es ist wichtig zu erkennen, dass Glaubensfragen, Frage der Religion, als private Angelegenheit betrachtet werden. Und es ist fast verletzend oder störend, wenn jemand diese Themen anspricht, jemand zu mir kommt und spricht das an. Das ist nicht normal. Ja, das ist, als würde jemand mit mir über Familienangelegenheiten sprechen wollen. Wenn er nicht mein Freund ist, hat er damit eigentlich nichts zu tun. Genau so ist das mit Fragen über Gott und sowas. Ja. Das heißt, die Gemeinden müssen das verstehen, dass wir die Zeit so akzeptieren können müssen, wie sie ist, auch die Menschen. Und der beste Weg für die Mission heutzutage ist, also Menschen zu erreichen. Also das sind die privaten Beziehungen, Freundschaften, einfach Gelegenheiten, wo man Austausch halten kann, ungezwungen, sodass da Gemeinschaft entsteht, sodass da Freundschaft entstehen kann und Offenheit entstehen kann. Das sind die Möglichkeiten. Die Menschen haben Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das kann man auch statistisch beweisen. Habt ihr schon über kirchenaustritt.de gehört, also diese Bewegung? Es gibt eine Bewegung, eine gegenevangelistische Bewegung. Das heißt, sie versuchen, Menschen zu überzeugen, dass sie die Kirchen verlassen. Und sie machen dafür wirklich Werbung, auch Plakatenwerbung, ja, und auch Internetwerbung, sie sprechen Leute an. Und was machen sie, wenn sie Menschen überzeugt haben, dass es sich lohnt, die Kirchen zu verlassen? Nach dem Austritt, was machen diese Menschen? Ihr könnt mal online nachlesen, kirchenaustritt.de. Ja, was wird gemacht? Sie kommen zusammen in Restaurants und sie feiern zusammen. Schon interessant, ja? Verlass die Gemeinschaft, um eine andere Gemeinschaft zu erleben. Und es gibt in Amerika, in England eine neue Bewegung, habt ihr schon davon gehört, das ist die Kirche der Atheisten. Ja, Kirche der Atheisten. Sie kommen zusammen, sie singen zusammen, aber sie singen Bon Jovi oder wer weiß was, ja. Es gibt auch eine Predigt, natürlich säkulare Predigt. Sie haben entdeckt, das ist eine gute Idee, wir brauchen Gemeinschaft eigentlich. Wir haben Probleme nur mit der Philosophie, die dahinter steckt. Ja. Und sie kommen zusammen, sie feiern, sie essen, sie machen Gemeindeleben, ja. Und sie erleben das und das macht ihnen Spaß und das wächst auch, ja. Dort, wo unsere Gemeinschaft abnimmt, in England, da wächst die Gemeinde der Atheisten, wo viel mehr Wert auf Gemeinschaft gelegt wird. Und wir können sehen, dass die Menschen heutzutage eher werteorientiert arbeiten, also ihr Leben gestalten wollen. Sie haben kein Interesse an Organisationen, Vereinen und sowas, aber sie haben Interesse an Werte, was erlebe ich, was macht das mit mir, wie fühle ich mich dabei und so weiter. Und das ist für sie wichtig. Sehen Sie dem Jahr 2014 mit Hoffnungen oder Befürchtungen entgegen. Und 57 hat Ja gesagt, also mit Hoffnung hat man gesagt. Aber das sagt auch, dass fast 50%, also 43% der Gesellschaft hier in Deutschland Probleme mit Hoffnung hat. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen, das sind Menschen, die wirklich auf der Suche sind nach Hoffnung, Menschen, die etwas Neues brauchen. Es gibt auch eine andere Untersuchung, die zeigt, es gibt mehr Menschen, die enttäuscht worden sind in Atheismus, als Menschen, die enttäuscht sind in den christlichen Religionen. So mehr Menschen, ungefähr 26% der Menschen in den westeuropäischen Ländern, 13 Länder sind untersucht worden, dass in diesen Ländern eine Bewegung gibt, wo Menschen atheisierende Lebensformen verlassen und auf der Suche sind nach Spiritualität, nach etwas, was sie erleben können. Und sie sind ziemlich offen für vieles und ich denke, die New Age-Bewegungen kommen da sehr gut an bei diesen Menschen und sie sprechen die Leute an. Und wir sind sprachlos sehr oft und wir gestalten unser Glaubensleben nicht so, dass sie das wahrnehmen könnten, welche Werte wir eigentlich vertreten. Was ist für sie wichtig? Das ist hier das letzte Bild. Jugendliche wurden befragt, was für sie wichtig ist. Und es gibt da mehrere Untersuchungen, die in diese Richtung gehen. An der ersten Stelle steht Freunde und Freundschaft. Das heißt Beziehungen. Und es gibt eine andere Untersuchung, wo Jugendlichen befragt worden sind, also wie sie ihr Leben gestalten, wo liegen die Prioritäten. Für sie ist Musik wichtig und Partnerschaft ist wichtig. Aber die Schlussfolgerung war eigentlich, dass für Jugendliche heutzutage die Freizeit ist eine Sozialzeit. Das Soziale steht im Vordergrund und das ist für sie wichtiger als Musik, als Partnerschaft, als Sex. Das heißt, das Soziale. Und die Zusammenfassung von dieser Studie war, was brauchen Sie? Und die Antwort war, Sie brauchen Menschen, auf die man sich verlassen kann. Das war die Schlussfolgerung, es ging um Jugendliche unter 24, 25 Jahren. Sie brauchen Menschen, auf die man sich verlassen kann. Das ist für Sie sehr wichtig. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich viele Enttäuschungen erlebt und Sie sind auf der Suche eigentlich danach, also Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie gute Beziehungen haben, tiefe menschliche Beziehungen erleben können und dass sie auch dadurch Halt im Leben finden können. Mission in der Stadt, ja, Suche der Stadt Bestes. Ich denke, da sind Punkte, die wir wahrnehmen können. Natürlich können wir mit der Gesellschaft nicht Schritt halten und wir müssen es auch nicht, dass wir alles mitmachen, aber ich denke, es ist wichtig, so wie Paulus das in 1. Korinther 9 formuliert hat und was wir hier auch in der Apostelgeschichte gesehen haben. Er hat die Situation in den jeweiligen Städten wahrgenommen. Er hat gesagt, also dem Griechen bin ich ein Grieche, ich predige Griechisch, den Juden bin ich ein Jude und ich predige Aramäisch. Ja, und denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich auch einer, soweit es möglich ist. Ja. Und ich denke, die Herausforderung müssen wir auch wahrnehmen. Und wenn wir etwas Gutes in der Stadt tun wollen, dann sollen wir das Gute so gestalten, dass das Gute auch als gut wahrgenommen wird und als etwas Gutes erlebbar wird. Und dafür haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und als Schlussfolgerung würde ich dann vorschlagen, also, dass wir von diesem programmzentrischen Denken ein bisschen wegkommen sollten, dass alles in einem Gebäude, in diesen 2 Stunden, in der Woche geschehen soll. Und wir müssen mehr in der Gesellschaft präsent sein, einfach die persönlichen Beziehungen dafür wahrnehmen können, dass wir Werte vom Reich Gottes, von Christus präsentieren können. Und dann beginnt eine spannende Reise auch mit Menschen heute in der Gesellschaft, was ich ja auch erlebe in meinen Freundschaften und auch in der Mission, dass die Menschen beginnen, Fragen zu stellen. Sie sind auf der Suche und ich freue mich darüber, wenn sie nicht nur neugierig sind, sondern auch Entscheidungen treffen können. Das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Wir haben 4 Taufentscheidungen in den letzten zwei Wochen in Magdeburg erlebt, wo solche Menschen, die aus der Gesellschaft kamen, gesagt haben, das ist sehr sinnvoll, was ihr hier tut. Diese Werte bereichern mein Leben und ich danke euch dafür und Sie bereiten sich auf die Taufe jetzt vor. Danke für die Aufmerksamkeit.